Wer den Gemeindebrief, der letzte Woche herauskam oder vor zwei Wochen herauskam, aufmerksam studiert hat, der hat gemerkt, dass die nächsten Termine, die dort verzeichnet sind, alle einen Psalm zum Predigtthema haben. Und genau darum geht es auch in den nächsten neun Predigten, die wir haben werden. Wir wollen eine kleine Reihe durch die Psalmen haben. Und ich will jetzt am Anfang eine kleine Einführung machen in Bezug auf die Psalmen und dann über Psalm 119 kurz reden. Ich denke, kaum ein Buch im Alten Testament, vielleicht sogar gar kein Buch der Bibel, ist so beliebt wie die Psalmen. Sie berühren jeden von uns in irgendeiner Weise und jeder hat wohl schon mal Trost und Hoffnung gefunden. Und über die Jahrtausende durften die Psalmen Menschen Hoffnung geben. Und auch Luther hat in seiner Psalmübersetzung von 1528 sagt er dort, und das denke ich passt genau auch in unsere Zeit, im Psalter findet jedermann, in welcher Lage er auch ist, Psalmen und Worte, die seine Lage genau treffen und ihm so angemessen sind, als wären sie allein um seinetwillen so gesprochen, so dass er sie selbst auch nicht hätte besser sprechen und finden oder sich wünschen können. Also jeder Mensch findet in einem Psalm Worte, die so entsprechen, was wir fühlen. Ja? Und Rainer Maria Rilke, ein deutscher Dichter, der schrieb mal in einem Brief an seinen Verleger: Ich habe die Nacht einsam hingebracht und schließlich die Psalmen gelesen, eines der wenigen Bücher, in denen man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Also, was auch immer deine Gefühlslage ist, du kannst in den Psalmen dich wiederfinden. Und einer der bekanntesten Psalmen, und der wird auch drankommen am 10.10., ist wohl der Psalm 23 mit seiner gewaltigen Bildsprache und wie er Menschen immer wieder auch Ausdruck der innersten Gefühle waren. Aber was macht denn die Psalmen so besonders? Was zeichnet sie aus? Ich denke, die Psalmen sind deswegen so besonders, weil wir darin alle Facetten von menschlichen Gefühlen wiederfinden. Da finden wir Wut, da finden wir Trauer, da finden wir Verzweiflung, Anbetung und Freude und Hoffnung. Also alles, was der Mensch fühlen kann, das ist da in den Psalmen verpackt. Und es sind Gebete und Gedichte und Lieder, die Menschen aufgeschrieben haben in der Lebenssituation, in der sie sich befanden. Und das ist gerade auch das Besondere an den Psalmen. Es sind subjektive Erfahrungen von Menschen, die vor Jahrtausenden gelebt haben. Und so müssen wir sie zuallererst lesen. Die Psalmen wollen keine Lehrgebäude aufrichten, die wollen auch keine Geschichte darstellen, sondern die wollen einfach nur von den Emotionen eines Menschen berichten, der sich in seiner Beziehung zu Gott und in seiner Umwelt wieder gespiegelt sieht. Was bedeutet der Name Psalm? Im Hebräischen steht über diesem Buch der Titel Tehillim. Und es ist im Deutschen übersetzt einfach Lobpreisungen oder Loblieder. Und der deutsche Titel Psalm, so steht es in meiner Luther hier, Psalm stammt vom Griechischen. Und der griechische Begriff ist Psalmos und er steht an 57 Stellen vor dem Psalm. Zum Beispiel steht dann ein Psalm von David, ja? Ein Lied von David. Und daher haben wir unseren Titel. Die Psalmen sind sozusagen eine Zusammenstellung von Liedern. Wir haben hier unser grünes Liederbuch und die Israeliten damals, die hatten halt ihr Psalmliederbuch mit dem Titel Tehillim. Wer waren denn die Verfasser der Psalmen? Wir wissen aus den Angaben in unserem Psalmbuch über 7 Verfasser. Und die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die fügt noch 5 weitere Verfasser an. Und dann haben wir hier eine Liste derer, von denen wir aus unserer Bibel wissen. Mose war der Erste, der einen Psalm geschrieben hat, ungefähr um 1430 herum. Er hat den Psalm 90 geschrieben. Dort erzählt er über die Vergänglichkeit des Lebens Und dann natürlich der David, ganz herausragend, der Psalmdichter überhaupt mit 73 Psalmen. Und möglicherweise sind noch andere ihm zuzuschreiben, von denen wir keine Angaben haben. Und dann sind da noch die anderen Herrschaften. Der Salomo hat 2 geschrieben, Psalm 127, dieser bekannte, wenn der Herr nicht das Haus baut, so bauen die Erbauer daran vergebens. Oder da steht auch, Kinder sind ein Segen des Herrn. Und er hat auch Psalm 72 geschrieben. Asaf hat einige Psalmen geschrieben, wie zum Beispiel den berühmten Psalm 42, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und dann haben wir noch die Söhne Korach und den Heman und den Ethan. Und insgesamt kann man davon ausgehen, dass die Psalmen verfasst wurden über eine Zeitspanne von 1000 Jahren. Im alten Israel wurden sie dann gebraucht zum Gottesdienst. Wie ist denn die Aufteilung der Psalmen? Die Psalmen, die sind aufgeteilt in 5 Kapitel oder sozusagen 5 Bücher. Das erste Buch geht von den Psalmen 1 bis 41 und an dem Ende von einem jeden Buch kann man dann lesen, dass das Buch hier endet, indem man dann die Formel liest, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Am Ende von Vers Kapitel 41. Oder am Ende von dem zweiten Buch, am Ende von 72, gelobet sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Und da können wir dann merken, dass da das Buch aufhört. In euren Bibeln steht auch die Überschrift, wenn ein neues Buch anfängt. Was ist denn jetzt das Besondere an den Psalmen? Ich denke, das müssen wir auch als moderne Christen im 21. Jahrhundert beachten. Das religiöse Umfeld damals war ein anderes. Und das hilft uns, den Psalm manchmal auch richtig einzuordnen. Wenn da nämlich von dem großen Kampf zwischen Gut und Böse die Rede ist, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und wann wird Gott eingreifen, dann müssen wir wissen, die Menschen hatten damals ein ganz anderes Denkschema. Sie waren viel mehr geprägt von diesem Gedanken von Gut und Böse. Und der Mensch stellt sich immer auf die Seite von Gott und wie Gott dann seinen Kampf ausführt und Segen vollbringt und Siege hervorbringt. Das ist das, was die Psalmen auszeichnet und sie unterscheidet von dem, was wir heutzutage denken. Die Psalmen wurden dann natürlich auch gebraucht im Gottesdienst, im Tempeldienst. Und zum Beispiel am 31. Oktober werden wir einen Psalm hören, den Psalm 84 von Markus. Und dort geht es um, wie lieb habe ich deine Wohnungen? Und wir fragen uns, was ist das? Aber wir müssen wissen, dass die alttestamentlichen Gläubigen, die hatten einen Tempel, zu dem gingen sie und dort begegneten sie Gott. Und das hilft uns dann, richtig die Dinge einzuordnen. Was ist denn die literarische Besonderheit? Sowas wie die Psalmen lese ich in meiner Zeitung heutzutage nicht mehr. Das ist eine ganz alte Gattung von Literatur, die heutzutage kaum noch irgendwo populär ist. Die Psalmen sind Dichtung. Wer liest heutzutage eigentlich noch Dichtung? Aber die Psalmen sind genau das und das müssen wir verstehen. Und der C.S. Lewis sagte in seinen Vorreden zu dem Buch über die Psalmen, das er geschrieben hat, die Psalmen muss man als Gedichte lesen, mit all den Freiheiten und all der Formelhaftigkeit, den Übertreibungen, den mehr gefühlshaften als logischen Zusammenhängen, die der Lyrik eignen. Sonst verfehlt man ihren Gehalt und meint darin etwas zu sehen, was sie nicht enthalten. Und das hilft uns unheimlich, das zu wissen. Die Psalmen sind Dichtung. Und was darin geschrieben ist, ist manchmal vielleicht gar nicht so wörtlich gemeint. Besonders ein Stilmittel der Psalmen ist natürlich dann die Sprachwelt, in der die Menschen damals lebten und die Emotionen, die sie ausdrückten. Und ein Stilmittel der Dichtung ist in dem Hebräischen der Parallelismus. Und das lass mich kurz erklären, das müssen wir unbedingt am Anfang anführen, auch wenn das vielleicht jetzt ein wenig technisch ist. Wir werden demnächst viele Psalmen hören und da müssen wir nicht immer wieder darauf zurückgreifen. Aber wenn ihr jetzt aufpasst, dann werdet ihr verstehen, wie die Psalmen aufgebaut sind. Der Parallelismus ist immer ein Zweizeiler, der eins im ersten Zeile etwas aussagt und in der zweiten etwas anderes, eine Entsprechung oder ihr Gegenteil. Wir kennen das vielleicht von unserer Dichtkunst in Deutschland. Wenn wir an den Goethe denken, er hat ganz anders gedichtet, wie hier jetzt im Hebräischen der Parallelismus. Der Parallelismus wird bestimmt von einem Gedankenrhythmus. Und wir im Deutschen, Goethe als das große Vorbild, er hatte einen Klangrhythmus. Lass mich das kurz erklären. Das berühmte Gedicht vom Erlkönig, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Merken wir, wie der Klang kommt. Wind, Kind, Arm, warm. Davon hängt die Dichtkunst vom Goethe ab. Und das Schöne ist, was Gott sich jetzt gedacht hat mit den Psalmen und der hebräischen Poesie, wollten wir dieses schöne Gedicht von Goethe, den Erlkönig, in eine andere Sprache übersetzen, dann geht das wichtigste Element, nämlich der Klangrhythmus, verloren. Weil man kann den Reim nicht in eine andere Sprache übersetzen. Aber Gott wusste, dass die hebräische Dichtkunst überall auf der Welt eines Tages Verbreitung findet. Und deswegen musste das Stilmittel und das bezeichnende Merkmal der hebräischen Poesie übertragbar sein in andere Sprachen. Und genau das ist der Parallelismus. Und warum? Es handelt sich beim Parallelismus um ungefähr drei verschiedene und sie haben nichts mit dem Reim zu tun. So viel wollen wir festhalten. Es ist zuerstens der synonyme Parallelismus und dort wird die zweite Zeile wiederholt, den Inhalt der ersten Zeile mit anderen Worten. Das werden wir durch und durch in den Psalmen finden und es ist der prägendste Parallelismus, die zweite wiederholt den Inhalt der ersten Zeile mit anderen Worten. Zum Beispiel ganz berühmt Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Die erste Zeile sagt etwas und die zweite Zeile will das Gleiche eigentlich aussagen, nur mit anderen Worten. Und wir brauchen nicht denken, der Psalmschreiber erfindet jetzt ganz neue Gedanken. Nein, eigentlich will er sagen, dass Gott sichtbar ist in der Schöpfung, besonders in den Himmelskörpern. Das ist das, was er hier aussagt. Es gibt dann noch die anderen zwei Parallelismen, der antithetische Parallelismus. Dort sagt die zweite Zeile genau das Gegenteil von der ersten Zeile. Dort ist zum Beispiel dann Psalm 1, Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Finden wir immer wieder in der hebräischen Poesie. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade auch. Erste Zeile, zweite Zeile, Gegensatz. Und dann haben wir noch den antithetischen Parallelismus. Synthetische, die zweite Zeile vervollständigt oder ergänzt die erste. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und jetzt Ergänzung, vor wem sollte ich mich fürchten? Das auf jeden Fall hierzu. Und das ist so wesentlich in den Psalmen und in der Poesie. Und das hilft uns zu verstehen, dass die Psalmen anders aufgebaut sind wie unsere Dichtkunst. Aber von unheimlicher Schönheit und man kann sie auch in die andere Sprache übersetzen. Und das ist das Besondere an dieser Poesie. Das andere ist dann das Mittel der Sprachbilder. Sprachbilder, und das ist auch unheimlich wichtig zu wissen, sie kommen eigentlich in jeder Poesie vor, auch in unserer. Und Sprachbilder sind zum Beispiel Metaphern oder Übertreibungen oder Personifizierungen oder Allegorien oder sonstige andere Dinge, es gibt viele technische Begriffe für das, was wir da finden. Zum Beispiel, wenn der David sagt, der Herr ist mein Hirte, dann ist das eine unheimlich gute Beschreibung von einer Wahrheit, die nicht das ist, dass Gott mit einem Hirtenstab umherläuft und ich ein Schaf bin, ja? Sondern es ist einfach nur ein Bild, ein Vergleich. Oder wenn David sagt in Psalm 32, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dann meinte David nicht, dass Gott kam mit seiner Hand. Nein, das ist eine völlig andere Bedeutung, die da hineingelegt wird. Das hoffe ich, hast du eigentlich schon durchgeblickt, wenn du die Psalmen liest, dass du begreifst, wenn David erzählt von Menschen, deren Zungen wie scharfe Schwerter sind und die mit Pfeilen schießen, dann ist das auch nicht wörtlich gemeint. Auf jeden Fall, das sind die Besonderheiten der Psalmen. Und jetzt komme ich auf den Psalm zu sprechen oder das, was vorher jetzt noch gesagt werden muss. Es gibt auch ein anderes Stilmittel, das sind die alphabetischen Akrostichen. Das ist ein Wort, da bricht man sich fast die Zunge, Akrostichen. Und es gibt da verschiedene, zum Beispiel der Psalm 25 oder der Psalm 34 sind solche Akrostichen mit 22 Versen für 22 Buchstaben des Alten Testamentes. Das war damals auch ein Stilmittel der hebräischen Dichter und der längste Versakrostichon ist der Psalm 119 mit jeweils 8 Versen, die mit dem einen Buchstaben des hebräischen Alphabets anfangen und dann alle 22 hebräische Buchstaben werden verwendet, um jeweils 8 Verse mit dem gleichen Buchstaben zu beginnen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es gibt in dem Psalm 119 176 Verse. Wenn man diese aufteilt auf 22 hebräische Buchstaben, dann kommen immer Pakete von 8 Versen heraus. Und ich werde gleich noch ein wenig mehr dazu sagen. Ja, jetzt beginnen wir eine Reihe durch die Psalmen. Und ich habe den längsten Psalm an den Anfang gestellt. Ich hatte geschwankt zwischen dem Psalm, den ersten Psalm, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gerät wohl. Also der Psalm ist natürlich wunderbar und prägend, aber er hat das gleiche Thema in sich wie der Psalm 119, nämlich den kostbaren Wert vom Wort Gottes. Als Spurgeon sich dran machte, seinen Psalmkommentar zu schreiben, er hatte schon einige Psalmen durchgearbeitet, da kam er an diesen Psalm 119. Und dann sagt er zu diesem Psalm, er dehnte sich vor mir aus wie eine ungeheure Prärie, vor der ich kein Ende sah. Und schon dies flößte nur ein Gefühl des Schreckens ein. Also für Spurgeon war dieser Psalm mit seinen 176 Versen eine weite Prärie und er hätte Angst davor, da dran zu gehen. Und dann sagt er, dieses wundersame Spruchgedicht lag vor mir wie ein weites Meer, dessen Wogen die vielen Verse eine nach der anderen daherrollten, ohne ein Eiland, auf dem man hätte rasten können. Ich gestehe, ich zögerte mich, da hinauszuwagen. Andere Psalmen sind nur Berg- und Binnenseen gegen diesen Ozean. Dieser Psalm ist eine Welt voll heiligem Sinnen. Und jeder Zollbreit Land darauf ist fruchtbar wie ein Garten des Herrn. Das ist der Psalm 119. Und es ist einfach nur der längste Psalm. Wir wissen nicht von einem Verfasser. In der Septuaginta wird Ezra als der Verfasser dieses Psalms angegeben. Finde ich auch eine gute Angabe. Ezra war der Lehrer des Gesetzes in der nachexilischen Zeit. Und Spurgeon sagt dann noch weiter zu diesem Psalm, den köstlichen Gewinn werden wir aus diesem heiligen Liede ziehen, wenn es ihm gelingt, unsere Herzen mit der gleichen inbrünstigen Liebe zu diesem Gegenstande zu erfüllen. Damit dies geschehe, werden wir wohl daran tun, diesen Psalm auswendig zu lernen. Und ich habe das mal gemacht. Ich habe den mal auswendig gelernt. Und Matthew oder Augustinus sagt auch zu diesem Psalm, er erscheint oberflächlich betrachtet so, dass er gar keines Auslegers, sondern nur eines Lesers und Hörers bedarf. Also dieser Psalm ist so lang, dass ich gestern eine Freundin, sie schrieb mir davon, ich sagte, ich werde darüber predigen, und dann sagte sie, ja, da braucht man eine ganze Predigtreihe. Und das stimmt, es gibt Prediger, die haben 22 Predigten darüber gemacht, immer 8 Verse. Denke, aber das, was hier Augustinus sagt, erscheint oberflächlich betrachtet so, als wenn er gar keinen Ausleger braucht. Wir müssen nur darauf hören. Und was ich jetzt mit euch vorhabe, ist, dass ich diesem Psalm gerne auswendig aufsagen will. Und manche fragen sich jetzt, warum macht er das? Will er sich hier in den Vordergrund stellen? Nein, das will ich nicht. Ich will einfach diesen Psalm, der so tief ist und so großartig in seiner Schönheit, ich will ihn vortragen mit den Emotionen eines Menschen, der im Gespräch ist mit Gott. Und ich denke, das kommt besser rüber, wenn ich nicht immer in meine Bibel gucke und es vorlese, sondern indem ich es vortrage. Ich denke auch, dass es uns mal gut tut, einfach diesen Psalm in seiner vollen Länge zu hören. Kann sein, dass manch einer von uns ihn noch nie gelesen hat. Gottes Wort ist, denke ich, so kostbar, dass wir es auch einfach mal in den Raum stellen können und ihm zuhören können. Und vielleicht wird der eine oder andere sogar ermutigt, auch mal ein wenig auswendig zu lernen. Mich hat das ermutigt, als ich meinen Pastor in der Vergangenheit hörte, ich wusste, er hat den Römerbrief auswendig gelernt. Ich sage, wow, das kann ich auch. Da habe ich ihn halt auch auswendig gelernt. Ja? Also das wünsche ich auch. Ich will hier nicht mich in den Mittelpunkt stellen, sondern ich will, dass ihr begreift, wie schön der Psalm ist. Und ich will, dass ihr erkennt, was möglich ist im Auswendiglernen. Und ich werde jetzt die Kanzel auch gleich ein wenig zur Seite stellen, weil ich will mich nicht vor der Kanzel verstecken, sondern ich will, dass mein ganzer Körper Ausdruck verleiht dem, was dieser Psalm damals geschrieben hat oder was der Psalmist gefühlt hat. Ich habe dazu ein Video vorbereitet, da wird der Text gleich auf der Folie laufen. Ihr werdet dann sehen, wo ich Fehler mache. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich habe mich bemüht, ihn auswendig zu lernen. Am Anfang gibt es 2 kleine Fehler in dem Text selber. Lasst euch auch davon nicht irritieren. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die seine Mahnungen suchen. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über dein Wort wie über einen großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir.
Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Du schilst die Stolzen, verflucht sind, die von deinen Geboten abirren. Wende von mir Schmach und Verachtung, denn ich halte mich an deine Mahnungen. Fürsten sitzen da und reden wider mich, aber dein Knecht sinnt nach über deine Gebote. Ich habe Freude an deinen Mahnungen. Sie sind meine Ratgeber. Meine Seele liegt im Staube. Erquicke mich durch dein Wort. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich. Lehre mich deine Gebote. Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle. So will ich reden von deinen Wundern. Ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet. Stärke mich durch dein Wort. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit. Deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Ich halte an deinen Mahnungen fest. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Führe mich auf dem Steig deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zur Habsucht. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre. Und erquicke mich auf deinem Wege. Erfülle deinem Knecht dein Wort, dass ich dich fürchte. Wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnungen sind gut. Siehe, ich begehre deine Befehle. Erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht. Denn ich hoffe auf dein Wort. Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Ordnungen. Ich will dein Gesetz halten, alle Zeit, immer und ewiglich. Und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Ich habe Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb. Und ich hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Zeugnissen. Denke an das Wort, das du deinem Knecht gabst, und lass mich darauf hoffen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Die Stolzen treiben ihren Spott mit mir. Dennoch weiche ich nicht von deinem Gesetz. Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. Zorn erfasst mich über die Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Deine Gebote sind mein Lied im Hause, in dem ich Fremdling bin. Herr, ich denke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetz. Das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Mahnungen, dass ich mich an deine Befehle halte. Ich habe gesagt, Herr, Das soll mein Erbe sein, dass ich mich an deine Worte halte. Ich suche deine Gunst von ganzem Herzen. Sei mir gnädig nach deinem Wort. Ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Mahnungen. Ich eile und säume nicht zu halten deine Befehle. Der gottlosen Stricke umschlingen mich, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Ich halte mich zu allen, die dich fürchten und deine Mahnungen kennen. Die Erde ist voll deiner Güte. Lehre mich deine Gebote. Du tust Gutes deinem Knecht, Herr, nach deinem Wort. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Du bist gütig und freundlich. Lehre mich deine Weisungen. Die Stolzen erdichten Lügen über mich. Ich aber halte von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist völlig verstockt. Ich habe aber Freude an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Deine Hand hat mich gemacht und bereitet. Unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. Die dich fürchten, sehen mich und freuen sich, denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Deine Gnade soll mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe, denn ich habe Freude an deinem Gesetz. Ach, dass die Stolzen zu Schanden würden, die mich mit Lügen niederdrücken. Ich aber sinne nach über deine Befehle. Ach, dass ich zu mir hielten, die dich fürchten und deine Mahnung kennen. Mein Herz bleibe rechtschaffen in deinen Geboten, damit ich nicht zu Schanden werde. Meine Seele verlangt nach deinem Heil und ich warte auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Ich bin wie ein Weinschlauch im Rauch, doch deine Gebote vergesse ich nicht. Wie lange soll dein Knecht noch warten? Wann willst du Gericht halten über meine Verfolger? Die Stolzen graben mir Gruben, sie, die nicht tun nach deinem Gesetz. Alle deine Gebote sind Wahrheit, sie aber verfolgen mich mit Lügen. Hilf mir, sie haben mich fast umgebracht auf Erden. Ich aber verlasse deine Befehle nicht. Erquicke mich nach deiner Gnade, dass ich halte die Mahnung deines Mundes. Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Soweit der Himmel reicht, deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Ich bin dein, hilf mir, damit ich mich an deine Befehle halte. Die Gottlosen lauern mir auf, dass sie mich umbringen. Ich aber merke auf deine Mahnungen. Ich habe gesehen, dass alles ein Ende hat, aber dein Gebot bleibt bestehen. Gott, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, weil ich mich an deine Befehle halte. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Ich hasse alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich schwöre und will's halten, die Ordnung in deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. Ich bin sehr gedemütigt, Herr, erquicke mich nach deinem Wort. Lass dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes, damit ich mich an deine Ordnungen halte. Mein Leben ist immer in Gefahr, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Die Gottlosen legen mir Schlingen. Ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen. Deine Mahnungen sind mein ewiges Erbe. Sie sind meines Herzens Wonne. Ich neige mein Herz zu tun deine Gebote immer und ewiglich. Ich hasse die Wankelmütigen und liebe dein Gesetz. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich will mich halten an die Gebote meines Gottes. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe. Und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Du verwirfst alle, die von deinen Geboten abirren, denn ihr Tun ist Lug und Trug. Du schaffst alle Gottlosen auf Erden weg wie Schlacken. Darum liebe ich deine Mahnungen. Ich fürchte mich vor dir, dass mir die Haut schaudert, und ich entsetze mich vor deinen Gerichten. Ich übe Recht und Gerechtigkeit. Übergib mich nicht denen, die mir Gewalt antun wollen. Tritt ein für deinen Knecht und tröste ihn, dass mir die Stolzen nicht Gewalt antun. Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Gebote. Ich bin dein Knecht. Unterweise mich, dass ich verstehe deine Mahnungen. Es ist Zeit, dass der Herr handelt. Sie haben dein Gesetz zerbrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Darum halte ich alle deine Befehle für recht. Ich hasse alle falschen Wege. Deine Mahnungen sind Wunderwerke, darum hält sie meine Seele. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, die deinen Namen lieben. Lass meinen Gang in deinem Wort fest werden. Und lass kein Unrecht über mich herrschen. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen. So will ich halten deine Befehle. Lass dein Antlitz leuchten über deinem Knecht und lehre mich deine Gebote. Meine Augen fließen von Tränen, weil man dein Gesetz nicht hält. Herr, du bist gerecht und alle deine Gebote sind Wahrheit. Du hast deine Mahnung geboten in Gerechtigkeit und großer Treue. Ich habe mich fast zu Tode geeifert, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Dein Wort ist ganz durchläutert und dein Knecht hat es lieb. Ich bin gering und verachtet, aber deine Befehle vergesse ich nicht. Gott, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Not haben mich getroffen. Ich habe aber Freude an deinen Geboten. Deine Mahnungen sind gerecht in Ewigkeit. Darum unterweise mich, so lebe ich. Ich rufe von ganzem Herzen, Herr, erhöre mich, damit ich deine Gebote halte. Ich rufe zu dir, hilf mir, ich will mich an deine Mahnungen halten. Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe. Auf dein Wort hoffe ich. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. Erquicke mich auf deinem Wege, nach deinem Recht. Meine arglistigen Verfolger nahen, aber sie sind fern von deinem Gesetz. Herr, du bist nahe und alle deine Gebote sind Wahrheit. Längst weiß ich aus deinen Mahnungen, dass du sie für ewig gegründet hast. Sieh doch mein Elend und errette mich, denn ich vergesse dein Gesetz nicht. Führe mich, führe meine Sache und erlöse mich. Erquicke mich durch dein Wort. Das Heil ist fern von den Gottlosen, denn sie achten deine Gebote nicht. Herr, deine Barmherzigkeit ist groß. Erquicke mich nach deinem Recht. Meine Verfolger und Widersacher sind viele. Ich weiche aber nicht von deinen Mahnungen. Ich sehe die Verächter und es tut mir wehe, dass sie dein Wort nicht halten. Siehe, ich liebe deine Befehle, Herr, erquicke mich durch dein Recht. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Fürsten verfolgen mich ohne Grund. Mein Herz aber fürchtet sich nur vor deinem Wort. Ich freue mich über dein Wort, wie über großen Reichtum. Lügen bin ich Feind, sie sind mir ein Greuel, aber dein Gesetz habe ich lieb. Ich lobe dich des Tages 7-mal um deiner gerechten Ordnungen willen. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. Meine Seele verlangt nach deinen Mahnungen und liebt sie sehr. Ich halte deine Befehle und deine Mahnungen, denn alle meine Wege liegen offen vor dir. Herr, lass mein Klagen vor dich kommen. Unterweise mich nach deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen. Errette mich nach deinem Wort. Meine Lippen sollen dich loben, dass ich dein Wort halte, dass ich deine Gebote halte. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind recht. Lass deine Hand mir beistehen, denn ich habe erwählt deine Befehle. Herr, mich verlangt nach deinem Heil und an deinem Gesetz habe ich Freude. Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe und dein Recht mir helfen. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Ich möchte kurz noch ein wenig auf das eingehen. Kannst du ausmachen? Ich weiß nicht, wie das jetzt auf dich wirkt. Das, was dieser Mann hier beschrieben hat, diese Herzenshaltung und diese Liebe. Aber wir müssen uns das vor Augen führen. Hier ist ein Mann, der schreibt aus seiner Liebe zum Gesetz. Das ist ein ganz alter Psalm. Und die Menschen damals, die hatten nur das Alte Testament, dieses Gesetz. Und er gebraucht in seinem Psalm 10 verschiedene Begriffe, um den Wert des Wortes deutlich zu machen. Und das war auch gerade das Schwierige beim Auswendiglernen, Gebote, Gesetze, Mahnungen, Ordnungen. Aber dadurch wird deutlich, es gibt kein Wort, mit dem man den kostbaren Wert dieses Gesetzes beschreiben kann. Und wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, dass da ein Mann solch eine Leidenschaft und solch einen Eifer hatte für das Gesetz Gottes, wie viel mehr müssen wir uns mit hineinnehmen lassen in den Eifer und die Leidenschaft und die Liebe für das, was wir jetzt hier haben? Dieser Mann, der das geschrieben hat, von dem wir nicht wissen, wer es war, der hatte eine Sehnsucht und er wurde getrieben von einer Leidenschaft, Gott zu begegnen. Aber er wusste noch nicht von dem Gott, der eines Tages Mensch werden wird, in der Person von Jesus Christus. Und dieser Gott ist hier auf der Erde gewandelt. Und dieser Gott ist jetzt das, was wir auch im Neuen Testament haben. Und erst durch den Jesus, der gekommen ist, können wir das ganze Gesetz verstehen. Jesus, als er den Emmaus-Jüngern begegnete, hat ihnen dann erzählt, legte ihnen alles aus, was in dem Alten Testament, in den Propheten und in Mose von ihm berichtet ist. Und wir haben jetzt das Wort. Und ich selber, ich muss von mir sagen, bin doch manchmal beschämt, wenn ich hier die Worte lese von einem Mann, der so etwas ganz anderes hatte wie ich. Ich glaube, das, was ich in diesem Wort und in den Evangelien und in den offenbarten Briefen von Paulus habe, ist noch ein viel größerer Schatz als das, was im Alten Testament schon enthalten ist. Und ich wünschte mir, dass mich das mehr prägt. Und ich wünsche, dass wir eine Gemeinde werden, die sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Nicht nur singen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Nein, dass wir das erleben in unserem Alltag. Dass wir das erleben, was er sagt, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Also die Sprachbilder, die hier der Psalmist verwendet, ich freue mich über dein Wort wie über großen Reichtum. Das kann ich nicht in dir bewirken, durch diese Predigt auch nicht. Aber ich möchte dich einladen, nochmal nachzudenken oder zu hinterfragen auch, wie ist deine Einstellung zu diesem kostbaren Wort, das für den Psalmisten ein großer Reichtum war. Der hat sich da dran gehängt, der hat da Kraft daraus empfangen und das können wir immer wieder lesen. Erquicke mich durch dein Wort, stärke mich durch dein Wort, erhalte mich durch dein Wort. Also da steckt Kraft drin, selbst im Gesetz und wie viel mehr dann noch in den Evangelien. Und das wünsche ich, dass ich das begreife und dass wir das begreifen. Wie nun sollen wir damit umgehen, wenn wir jetzt auch einfach diese Predigt auf uns wirken lassen? Vielleicht will der eine oder andere sie nochmal zu Hause durchlesen. Aber was hier deutlich wird, dieser Mann liebte das Wort Gottes. Und ich lade dich ein, dich dahin auf diese Reise zu begeben, Gottes Wort lieben zu lernen. So dass du sagen kannst, wie in Vers 97, wie habe ich das Wort Gottes so lieb? Und was sagt er dann? Täglich sinne ich ihm nach. Ich denke täglich darüber nach. Ich lese täglich darin. Lasst uns das Wort Gottes lieb haben. Lasst es uns wertschätzen. Lasst es uns nicht wertschätzen, weil es ein Buch ist. Sondern lasst es uns wertschätzen, weil wir darin dem heiligen Gott begegnen, der Mensch geworden ist in der Person von Jesus Christus. Lasst es uns studieren. Immer wieder sagt der Psalmist an 12 Stellen, lehre mich deine Gebote. Und das müssen wir auch immer, durch einfaches Lesen werden wir auch weiterkommen, aber studieren und Gott bitten, Herr, zeig mir, was bedeutet das? Und dann sagt er einen bekannten Vers, auch in Vers 11, mussten wir in der Bibelschule auswendig lernen, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Also Gottes Wort zu kennen, hilft im Leben gegen Sünde zu kämpfen und sich nicht an Gott zu versündigen. Deswegen es auswendig zu können, vielleicht nicht den ganzen Psalm, aber vielleicht einzelne Verse, ist, denke ich, auf jeden Fall ein Weg dahin. Und dann halt vor allen Dingen auch das Gehorchen dieses Wortes. So fängt der Psalm nämlich an. Glücklich sind, die sich an seine Worte halten. Glücklich sind. Oder für die jungen Menschen, haben wir hier noch junge Menschen, ein paar wenige. Wie werden diese jungen Damen ihren Weg und sträflich gehen? Wenn sie sich halten an seine Worte, wenn sie Gottes Wort für wichtig nehmen, dann werdet ihr einen Weg gehen, der gesegnet ist und wo Gott mit euch geht. Und dann auch in Vers 13 ein weiterer Aspekt. Lass uns das Wort verkündigen. Ich will mit meinen Lippen erzählen. Alle Weisungen deines Mundes. Ich will, Herr, dass wir auch jetzt durch die Psalmen vielleicht neu zum Herzen Gottes hingezogen werden. Dass wir neu sagen, Gott, was hast du uns da eigentlich gegeben? Wie kostbar ist das? Lass uns das erkennen. Lass uns eine Gemeinde werden, die nicht Liebhaber des Buches sind, sondern die Liebhaber des Gottes sind, der sich darin offenbart hat. Ich möchte jetzt noch abschließend beten. Ja, lieber Vater, hier haben wir gerade in das Herz eines Mannes hineinschauen können, der eine Leidenschaft hatte, wie sie wohl kaum heutzutage zu finden ist. Und er hatte diese Leidenschaft und diese Liebe zu deinem Gesetz. Wie viele von uns sind schon gestolpert bei Levitikus und haben aufgehört, die Bibel zu lesen, weil da dieses schwierige Buch ist. Und hier haben wir einen Mann, der freute sich darüber. Herr, wir haben so viel mehr, worüber wir uns freuen können. Und ich bitte dich, dass du in uns diese Liebe und diese Leidenschaft und auch vielleicht diese Tränen erwächst, da, wo man dein Gesetz nicht hält. Wirke du das, wie es steht in Psalm 162. Ich freue mich über dein Wort wie über einen großen Reichtum. Herr, bitte, wirke du das in uns, du musst das machen und ich bete, dass wir vorangehen können als eine Gemeinde, die dich liebt, weil du uns ein Buch gegeben hast, durch das du dich vorstellst. Amen.